Das Bewusstseinselement. Ein Vortrag von Horst Gungel aus der Reihe Erdverbundene körperbetonte Meditation. Ich habe in den vergangenen Vorträgen über die unterschiedlichen Elemente in der klassischen Einteilung gesprochen. Denn fast alle traditionellen spirituellen Systeme und Philosophien kennen 4 bis 6 Grundelemente. Im alten Griechenland, dem Herzen der antiken europäischen Kultur, wurden ebenso 4 Grundelemente verehrt wie im alten Indien, dem Herzen der südasiatischen Philosophie, und es waren die gleichen 4 Elemente: Erde, Wasser, Luft und Feuer. Später wurde dies sowohl im alten Griechenland als auch in Indien um ein 5. Element ergänzt, die 5. Essenz, die Quintessenz, die die übrigen 4 umfasst, nämlich Raum. Auf Griechisch Äther, auf Sanskrit Akasa. Aber sowohl in Griechenland wie auch in Indien wurde schließlich ein weiteres wesentliches Element hinzugefügt, das insbesondere von den ersten 4 sehr verschieden war. Ein Element, das man als Geist oder Bewusstsein bezeichnen kann. In Griechenland wurde dieses Bewusstseinselement unterschiedlich gedeutet und in verschiedenen philosophischen und spirituellen Schulen unterschiedlich abgegrenzt. Es gab in diesen unterschiedlichen Definitionen Pneuma, Nous, Psyche oder Daimon. Hier ist nicht der Ort, darauf näher einzugehen. In Indien trägt das Bewusstsein den Namen Vijnana, und es wird auch nicht immer einheitlich verwendet, auch nicht in den verschiedenen buddhistischen Schulen. Ohne auf die einzelnen Unterschiede einzugehen, will ich hier das darlegen, was ich als das Wesentliche des Bewusstseinselements ansehe. Bewusstsein ist ganz eng mit Wahrnehmung verbunden. Gewöhnlich wird daher von Sehbewusstsein, Hörbewusstsein und so weiter gesprochen. In der indischen Sicht gibt es 6 Sinne. Das sind zum einen die 5 Sinne, die wir auch in Europa kennen, also Sehen, Hören, Tasten, Schmecken und Riechen. Diese sind gewissermaßen die Eingabeeinheiten unseres psychosomatischen Organismus. Als 6. Sinn kommt nach indischer Zählung noch das Denken hinzu, das von etwas anderer Art ist. Im Denken werden gewissermaßen die durch Eingabeeinheiten, also die äußeren Sinne, wahrgenommenen Erscheinungen interpretiert, sie werden verknüpft, gedeutet und daraus Schlüsse gezogen und Hypothesen aufgestellt. Dieses Denkbewusstsein entspricht in etwa dem, was wir Europäer als Geist oder Bewusstsein bezeichnen würden. Dieses Bewusstsein ist sehr rasch wandelbar, denn erstens kommen beständig neue Sinneneindrücke und Modifikationen hinzu, die Modifikation des Bestehenden erfordern. Zweitens ist dieses Bewusstsein auch von Stimmungen abhängig. Drittens werden unterschiedliche, teilweise sich ausschließende Hypothesen aufgestellt und deren Wahrscheinlichkeit kann abgewogen werden. Viertens ist das Vorgehen dabei nicht immer logisch, aber immer als Funktion von sich ändernden Bedingungen tritt es auf. Der Buddha formulierte als zentrale Lehre das Prinzip von Paticca Samuppada, von bedingtem Entstehen. Fünftens, zu unserem Bewusstsein gehören auch emotionale Verfasstheiten wie Freude, Begeisterung, Enttäuschung, Hoffnung und so weiter. Also ganz viele Merkmale, von denen wir wissen, dass sie sich äußerst schnell ändern. Gerade für diese rasch schwankenden Stimmungen ist es nur allzu deutlich, dass sie nichts Festes sind. Für sie gilt Buddhas Beschreibung: Das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst. Weiterhin zeigt sich das Bewusstsein, also Vijnana, im Zusammenhang von den Geistestrübungen, also von Verlangen, Abneigung und Verblendung. Letzteres kann man auch als geistige Projektion bezeichnen, geprägt ist. Vijnana ist also eine Bezeichnung für den unerleuchteten Geist. Im Gegensatz zu Schöpfungsreligion ist es also nicht der vollkommene Geist, der am Anfang steht. Es gibt vielmehr einen Lernprozess, eine Evolution, in der sich der Geist vervollkommnet. Von rudimentären geistigen Prozessen im Reizreaktionsschema über den sich entwickelten Geist bis zum vollkommenen Wesen, das frei ist von allem Wähnen, das sich nicht von den Geistesgiften Verlangen, Abneigung und Verblendung, also Projektion, abhängig ist, sondern sich von diesen vollständig emanzipiert hat. Und das wir in unserer buddhistischen Tradition als Buddha bezeichnen. Bringen wir die ethische Dimension in diesen Lernprozess hinein, so hat Handeln nicht nur physikalische, chemische und biologische Folgen, sondern eben auch karmische. Wenn ich zum Beispiel einen anderen Mensch schlage, so kann das physikalische Folgen haben, zum Beispiel reißt seine Haut auf. Es kann biologische Folgen haben, wenn sich etwa ein Bluterguss bildet, und es wird karmische Folgen haben, die teilweise auf die andere Person wirken, wenn sie zum Beispiel wütend auf mich ist, und die teilweise auch auf mich in unterschiedlicher Weise zurückwirken, wenn diese Person A zurückschlägt, wenn sie sich B von mir zurückzieht, mir die Freundschaft kündigt, oder wenn sie C überall herum erzählt, was ich für ein furchtbarer Mensch bin und ich dadurch mehr und mehr aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen werde. Umgekehrt kann großzügiges, selbstloses Handeln, das also karmisch positiv ist, dazu führen, mein Ansehen zu steigern, Freunde zu gewinnen, zufriedener zu werden. Das hier Beschriebene gilt für Karma, das noch in diesem Leben reift. Viele Buddhistinnen und Buddhisten, vermutlich die meisten, glauben auch, dass Karma sich über den Tod hinaus erhält und dass es einen karmischen Erben gibt. Wie das? Nehmen wir ein Beispiel aus unserem Wirtschaftsleben, das zunächst einmal nichts mit Ethik und Karma zu tun hat, wohl aber mit Verdiensten, mit materiellen Verdiensten nämlich. Unsere materiellen Verdienste sammeln wir üblicherweise nicht unter dem Kopfkissen und nicht auf dem Karma-Konto, sondern auf einem Bankkonto. Dabei ist es völlig egal, ob es sich dabei um ein Girokonto, Sparkonto, Festgeldkonto oder Wertpapierkonto handelt. Wir sammeln unsere Verdienste in der materiellen Welt an, um später darauf zurückgreifen zu können. Was geschieht mit unseren materiellen Verdiensten in unserem Todesfall? Nun, das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen, wir können diese Verdienste nicht mitnehmen. Selbst wenn wir an ein Leben nach dem Tod glauben, sei es an Wiedergeburt oder an ein Leben im Paradies, vielleicht auch in der christlichen Hölle, wir können auf diese Verdienste nicht zugreifen. Nicht einmal, um damit den Teufel zu bestechen. Was geschieht aber mit unserem Konto nach unserem Tod? Nun, es wird auf unsere Erben übertragen. Es kann eine oder mehrere natürliche Personen sein, oder auch eine juristische Person, gegebenenfalls sogar der Staat, der ja auch eine juristische Person ist. Nehmen wir der Einfachheit halber an, es handelt sich um eine natürliche Person, wirklich nur um einen Einzelmenschen, vielleicht der Sohn oder die Tochter des Erblassers. Dann haben wir also die Ansammlung materieller Verdienste auf einem Konto, das von Todeswegen auf eine dritte Person übertragen wird. Wie sieht es mit unseren spirituellen Verdiensten, unseren karmischen Verdiensten aus? Auch von unseren karmischen Verdiensten können wir zu Lebzeiten zehren. Hier ist das Ursache-Wirkungsverhältnis zwar nicht ganz so klar wie bei einem Bankkonto, denn unterschiedliche karmische und andere Handlungsstränge überlagern sich. Aber wer zeitlebens allen Wesen in seinem Umfeld nur Gutes getan hat, der wird auch zu Lebzeiten, zumindest in einem gewissen Umfang, Dankbarkeit, Liebe, Freundlichkeit empfangen. Da aber niemand zeitlebens und vielleicht auch in früheren Existenzen nur Gutes getan hat, wird das Echo auf unsere Handlungen nicht ganz so positiv sein. Dennoch haben wir die Erfahrung gemacht, dass wenn wir freundlicher, ausgeglichener, wohlwollender sind, uns auch weniger Schwierigkeiten bereitet werden, als wenn wir zu allen anderen hasserfüllt sind. Wenn wir also Verdienste auf unserem Karma-Konto angesammelt haben, so könnten diese Verdienste irgendwo gespeichert sein. Es gibt zwar keine Karma-Bank, aber es gibt so etwas, das man Alaya Vijnana nennt, Speicherbewusstsein. Ich zitiere hierzu Wikipedia. Dort finde ich: Es enthält alle mentalen Reaktions- und Gewohnheitsmuster, die sich in unserer Erfahrungswelt gebildet haben. Diese werden aktiviert durch die Erfahrungen eines bestimmten Momentes. Und neben diesen Handlungsmustern kann im Speicherbewusstsein auch Karma gespeichert und so von einer Person, gewissermaßen dem Karma-Erblasser, auf den Karma-Erben übertragen werden. So schreibt William S. Waldron in Innovative Alaya Vijnana: It is this unbroken stream of Vijnana that, proceeding from life to life, is virtually the medium of the accumulated potential effects of past actions of karma. Wobei hierbei bitte auch zu beachten ist, dass dies ein Modell ist. Ein Modell ist nicht identisch mit der Wirklichkeit. Aber es ist der Versuch einer vereinfachten, verständlichen Abbildung der komplexen Realität. Es gibt in der buddhistischen Betrachtung also neben dem individuellen Bewusstsein das Alaya Vijnana, das gewissermaßen eine Bewusstseinsbank ist. Unser Bewusstsein ist in gewissem Maße fähig, sich in dieses Alaya Vijnana einzulocken und auf Elemente davon zuzugreifen, gewissermaßen auf unser individuelles Konto. In der Psychologie spricht man vom Unterbewusstsein oder auch vom Unbewussten, in dem Dinge gespeichert sind, die nicht nur in dieser Lebensgeschichte abgespeichert wurden, sondern evolutionsgeschichtlich. Wir haben nur einen sehr beschränkten Zugang zum Alaya Vijnana, da wir die Mauer zwischen uns und dem anderen noch nicht eingerissen haben. Solange wir uns als getrennt empfinden, haben wir auch nur begrenzten Zugang zum Alaya Vijnana, gewissermaßen zu unserem Konto. Gelegentlich jedoch meldet sich das Unterbewusste, das eigentlich das Überbewusste ist, oder noch besser das Transbewusste. Mitunter meldet sich also das große Alaya Vijnana. Mitunter haben wir eine Ahnung von dem, was dort noch vorhanden ist, einen schwachen Schimmer davon. Das sind unsere lichten Augenblicke, ein schwaches Aufblitzen von dem, was als Erleuchtung bezeichnet wird, das wir aber auch als das Transzendente oder das Göttliche bezeichnen können. Ich habe in einem anderen Vortrag, der Vortrag heißt Karma 2.0, dieses Alaya Vijnana einmal nicht mit einer Bank verglichen, sondern mit der Cloud aus dem Internet. In diese Bewusstseinscloud, in dieses Alaya Vijnana laden wir unser Bewusstsein hinauf, haben aber nur sehr begrenzt Zugang zur Cloud, nämlich fast ausschließlich zu unserem Speicher, der Teil des Gesamtspeichers ist. Aber dieses Teilbewusstsein wird nach unserem Tode in ein anderes Wesen heruntergeladen. Auch das ist nur ein Modell, das allerdings der traditionellen Beschreibung des Theravada nahekommt, wo nämlich gesagt wird, dass das Bewusstsein im Todesmoment mit dem im Wiedergeburtsmoment identisch ist. Ein weiteres traditionelles Modell ist das der Beschreibung der karmischen Speicher als Samen, als Bijas, die im Alaya Vijnana warten, bis die Bedingungen da sind, dass sie zur Reife kommen. All das sind verschiedene Modelle, mit denen der unerleuchtete Geist versucht, sich dem anzunähern, was dem Erleuchteten klar ist, wofür es aber keine sprachliche Beschreibung gibt. Denn Sprache ist Kommunikation auf einer verbalen Ebene, nicht auf der von ultimativer Einsicht. Dort aber, auf der Ebene erleuchteten Bewusstsein, gibt es vielmehr keine Sprache mehr, sondern nur Vipassana, Klarblick, sehen, wie die Dinge wirklich sind. Was wir vom Bewusstsein jedoch mit Bestimmtheit sagen können, ist, dass es Bewusstsein gibt, dass dieses Bewusstsein unter anderem im Menschen erscheint und beim Tod des Menschen aus dessen körperlicher Hülle verschwindet. Was wir weiterhin mit Bewusstsein sagen können, ist, dass sich Bewusstsein entwickelt. Bewusstsein entwickelt sich günstigenfalls auf einem Pfad, der in der elementarsten Beschreibung als dreifacher Pfad benannt wird. Als Pfad aus Ethik, Meditation und Weisheit. Das ist ein Pfad, bei dem Lernen, Bewusstseinsentwicklung vorangeht, nämlich durch Hören, Stufe 1, also Input, durch Stufe 2, Reflexion, also Verarbeitung, und Stufe 3, durch Meditation, Vipassana oder Klarblicksmeditation. Und so führt es zu Einsicht, zu Bodhi, zu Erwachen, also zur höchsten Erleuchtung. Es ist dies der Pfad, den ich zu beschreiten begonnen habe. Es ist ein Pfad, auf dem ich schon einige erste Fortschritte gemacht habe. Es ist ein Pfad, von dem ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit glaube, dass er zum Ziel, zu transzendenter Weisheit und Einsicht in die ultimative Realität führt. Und den ich daher jeder und jedem nur wärmstens ans Herz legen kann. Vielen Dank.